Leute, ihr müsst mich festhalten, damit ich am Boden bleibe und nicht abhebe. Ich bin nämlich am Wochenende unterwegs gewesen und ich wurde erkannt. Ich wurde erkannt als Lorraine von Augstein und Blome.
An der Stimme?
Von deiner Schwester.
Hallo?
Nee, jetzt sag doch mal. An der Stimme?
An der Stimme. Jemand saß neben mir und hat gesagt, bist du nicht Lorraine von Augstein und Blome? Es ist kein Scherz. Ich konnte es selber nicht fassen. Siehste? Es ist passiert.
Ja. Dann hat es ja doch geklappt mit dem Geld. Haben Sie das rechtzeitig überwiesen?
Jetzt hör doch mal auf mit dem Unsinn. Ist doch lustig.
Nein, ist super. Lorraine, ja.
Ich werde manchmal auch für Blome gehalten. Ich finde, das ist auch ein tolles Kompliment.
Und dann hebt er ab.
Ja, eben, genau. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht.
Du bist Teil einer großen Reise, so. Lorraine. Du bist Teil einer großen Reise, die Augstein und ich durch die Zeiten und die Dinge unternehmen.
Intro.
Nee, ich muss noch einmal kurz liebe Grüße an die Person senden, weil das war für mich einmalig, einzigartig, wird wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Deswegen, jetzt können wir gerne das Intro hören.
Grüße gehen raus.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Blome, herzlich willkommen zu unserem intergalaktischen Podcast. Aber bevor wir beiden anfangen, würde ich gerne Lorraine fragen, ob sie, weil ich kann es nämlich nicht, aber vielleicht kannst du es, Lorraine, kannst du uns mal den Alice Weidel Chor einspielen, bitte?
Natürlich, dafür bin ich doch da.
Du musst ihn auch nicht selber singen, du musst ihn nur einspielen. Hier ist Blome, herzlich willkommen.
Wir haben beispielsweise in diesem Land, lassen Sie uns nur von den Syrern sprechen, 215.000 Syrer in unserem Land. Das ist eine Großstadt, die ausreisepflichtig sind.
So, und jetzt muss es ernst werden.
Ja. Jetzt hat der Kollege Blome eben gesagt, jetzt muss es ernst werden. Aber ich finde, jetzt muss es gerade nicht ernst werden. Jetzt fängt der Spaß ja eigentlich erst an. Denn man muss sagen, dass von vielen, vielen politischen Protestformen, die ich auch schon erlebt habe, und manche sind besser, manche sind schlechter, ist das wirklich eine der hübschesten, eine der schönsten. Die ist einfach toll. Das Zentrum für politische Schönheit, das ja schon viel von sich reden gemacht hat hier in Berlin, hat echt den Vogel abgeschossen. Also toller, besser wird es jetzt nicht mehr.
Vielleicht sagen Sie, Augstein, für die Fernsehzuschauer unter unseren Hörern, worum es hier eigentlich geht.
Ach so.
Also das Zentrum für politische Schönheit, die gar nicht schöne Sachen machen, wie ich finde, sondern ziemlich doofe Sachen, aber gut, in der Regel zumindest, haben mit einem Choral, den wir eben gehört haben, so laut eine Szenerie bespielt, beschallt in der Nähe des Reichstages und der Abgeordnetenhäuser, wo Alice Weidel von der ARD an einem ARD-Kollegen interviewt werden wollte. Und das wurde dann so gestört, dass man fast nichts verstand. Es bot Alice Weidel übrigens eine ganz tolle Bühne, immer wieder zu sagen, ich verstehe sie gar nicht, was sie da sagen. Ich verstehe das gar nicht. Und tat so, als würde sie es nicht hören.
Jetzt hören Sie doch auf.
Also,
erstens weiß das jeder, weil bei Instagram lief das rauf und runter und ich habe nicht mal Instagram und weiß es trotzdem. Also man muss jetzt nicht so tun, als hätten die Leute das nicht mitbekommen. Zweitens tun sie immer noch so, und das ist natürlich jetzt der zentrale und auch ernste Teil des Gesprächs, sie tun immer noch so, als gelten die normalen Spielregeln des demokratischen Miteinanders, wo man den anderen zu Wort kommen lässt, semper et alter aditur dingsterbumster pars und so.
Gladiator et alterer Pass.
Ja, genau, ja. Oh, und während Sie sich an die schönen Spielregeln halten und finden, dass die Demokratie immer noch genauso funktionieren muss wie früher, scheißt und lacht die AfD darauf und hält sich dann an die Spielregeln, wenn es ihr passt und pocht auch dann und will sie auch eingehalten sehen, wenn es ihr passt. Und immer wenn es ihr nicht passt, und das ist fast der meiste Fall, da ist es ihnen eben vollkommen wurscht und da trampeln sie auf den Spielregeln rum. Und deshalb finde ich es gerade gut, weil es eben ja gewaltfrei und lustig und auf eine gleichzeitig total entwürdigend, genauso wie Frau Weidel es verdient.
Also wenn gewaltfrei schon reicht, dass es gut ist, dann haben wir die Ansprüche tatsächlich ein bisschen abgesenkt, wie ich finde, und zwar ein bisschen unter den Teppich. Zweitens würde ich sagen, es ist ein extrem heikles Argument zu sagen, wenn die schon falsch spielen, und das tun sie oft genug, dann spielen wir jetzt auch falsch. Also finde ich sehr schwierig, sehr schwierig. Und im Übrigen würde ich mich dieser Aktion des Zentrums für politische Schönheit etwas banaler und nüchterner nähern und einfach fragen, wem nutzt das? Cui bono. Also, wem nutzt es? Und darauf finden Sie keine Antwort. Da können Sie sagen, ja, das hat den Menschen aber ein gutes Gefühl verschafft, als sie gesehen haben, wie man mit friedlichen Mitteln jemanden niedersinkt und nicht niederbrüllt. Und das ist ja immerhin schon mal was. Ästhetisch betrachtet.
Aber, jetzt
aber eben nur ästhetisch. Wem nutzt es politisch?
Bam, und jetzt ist das, ich finde es toll, wie wir jetzt hier die Überleitung machen. Wissen Sie was, was das war? Das war Symbolpolitik. Das war Symbolpolitik, die de facto nichts ändert, da haben Sie vollkommen recht, die aber einem großen Teil der Beobachter endlich mal ein gutes Gefühl geben, wenn man das Gefühl hat, die AfD und Frau Weidel, irgendwie muss man sie anfassen und muss man sie anpacken und so. Offensichtlich ist es mit den demokratischen Spielregeln schwierig und hier hat man auf eine lustige, heitere, ironische Weise der Frau einfach mal kurz den Teppich weggezogen. Reine Symbolpolitik. Übrigens mal von links. Aber Symbolpolitik kommt normalerweise von rechts. Zum Beispiel beim Thema Abschiebeflüge. Und das war wirklich die beste Themenüberleitung.
Das war die beste Idee, die du jemals hattest. Woher
sagen
diese
das?
Typen in der Haribo-Werbung, wenn es darum geht, dass der eine die Idee hat, ein rotes Gummibärchen zu pflanzen, damit daraus ein roter Gummibärchenbaum wachse, an dem nur rote Gummibärchen wachsen. Wow. Und dann sagt der andere Typ zu ihm, das ist die beste Idee, die ich je gehört habe. Mit dieser Kinderstimme. Großartig. Habe ich übrigens kürzlich mal in einer Rede, die auch ganz gut ankam. Ich sag's nur, Grüße gehen nochmal raus an das junge Glück. Benutzt, hat funktioniert. Also, Symbolpolitik A und Symbolpolitik B sei jetzt dasselbe, sagen Sie. Also das Gesinge gegen Frau Weidel hätte ähnlich wenig Erfolg und Nutzen wie Abschiebeflüge nach Afghanistan.
Es ist nur lustiger.
Ja, und das wieder, dem widerspreche ich. Abschiebeflüge nach Afghanistan sind Symbolpolitik, wenn man die Zahl der Abgeschobenen, jetzt zuletzt insgesamt ungefähr 100, misst an der Zahl derer, die man eigentlich abschieben müsste. Und das sind so 40.000 ungefähr. Da haben Sie recht, es dauert dann 52 Jahre, bis die alle abgeschoben wären, wenn es in dem Takt weitergeht. Und trotzdem ist es eine Symbolpolitik von hohem Nutzen, weil es die Wende, die sich ja in der realen Politik abzeichnet und materialisiert in Migrationsfragen mit der neuen Regierung, symbolisiert. Sie führt diese Wende vor aller Augen. Und das ist ein Wert, ein Nutzen, ein politischer, den Sie gar nicht unterschätzen können.
Aber das ist doch gut.
Oder hätte ich sagen müssen, den Sie gar nicht überschätzen können? Also der sehr groß ist, wollte
ja,
ich sagen.
Aber wenn man sagt, dass Migration vielfältige Probleme mit sich bringt für die aufnehmende Gesellschaft, und ich glaube, da sind wir uns inzwischen alle einig, ja, also das ist irgendwie so ein heiteres
Ringelrein. Sie sind ein bisschen late to the show, wenn ich das sagen darf.
Dass es ein heiteres Ringelrein ist mit Multikulti und alle singen Kumbaya, my Lord, ich glaube, das glaubt hier inzwischen niemand mehr. Also wenn man sagt, dass es echte Probleme gibt, dann bringt die Abschiebung von 15 Straftätern aus bayerischen Gefängnissen und noch ein paar anderen aus hessischen und so weiter nichts. Es ändert an diesen Problemen, die wir hier im Land mit den Migranten haben, nichts, nichts, nichts. Nicht mal der Umstand, dass wir, ich könnte sagen, wie viel haben sie jetzt abgeschoben? 50 was und so. Darauf sind sie total stolz, machen irgendwie so macho-männliche Dobrindt-Meldungen von der CSU, werden so rausgegeben, wir haben das Recht geschützt und so weiter und so. Es gibt über 40.000 Personen in Deutschland, die unmittelbar ausreisepflichtig sind. Über 40.000. Davon haben sie jetzt 50 abgeschoben. Hurra, hurra, hurra. Das ist doch alles Unsinn.
Aber Augstein, haben Sie mir gerade zugehört oder sind Sie nicht mehr in der Lage, einfach an schlichten Sätzen aus meinem Munde zu folgen? Das habe ich ja gerade gesagt. Gemessen, wirklich, ich habe es gerade gesagt, gemessen an der Zahl ist das nichts. Okay. Und trotzdem hat es einen Wert als Symbol, als Versinnbildlichung einer Wende, auf die viele Menschen in Deutschland warten und für die Sie übrigens in der Bundestagswahl auch gestimmt haben.
Also wenn Sie das Wort Deutsche benutzen, müssen Sie sich nicht entschuldigen. Soweit sind wir hier noch nicht, dass Sie sich praktisch in einem deutschen Podcast entschuldigen müssen, wenn Sie das Wort Deutsche benutzen. Da würde sich Alice Weidel jetzt auch freuen. Das finde ich auch sehr lustig. Immer ist noch ein bisschen so vorweggenommener Gehorsam und so weiter. So kann man mal sehen, wie das links-grün versiffte Denken selbst in den Kopf des Kollegen Blume hier hineingeträufelt ist. Das die Säuregift der Linken. Entschuldigung, jetzt mal Spaß beiseite. Jetzt habe ich mich selber aus meinem eigenen Zusammenhang geschossen, weil ich das eben so lustig fand.
Nein, haben Sie nicht. Haben Sie nicht. Es gab keinen Zusammenhang.
Doch, es gibt den Zusammenhang.
Es gab nichts, woraus Sie hätten rausschießen können.
Aber
außer mein Argument und mein Hinweis darauf. Und darauf müssten Sie jetzt mal eingehen. Ja, aber Kollege,
Mann Blome, wenn ich Eltern wäre in einem Berliner Stadtteil und in der Schule meiner Kinder wächst der Migrationsanteil, wächst der Anteil von Kindern, die zu Hause kein Deutsch sprechen, die gar kein Deutsch sprechen, dann habe ich ein echtes Problem mit Migration und ich erwarte von der Politik, dass sie das löst. Die Abschiebung von 50 armen Schweinen, Straftätern nach Afghanistan, in das Hellhole Afghanistan, ändert an dieser Situation nichts. Und das meine ich mit Symbolpolitik. Und das ärgert mich, denn die Probleme der Migration sind ernst. Und anstatt sich um diese ernsten Probleme zu kümmern, das kostet Geld, das kostet Zeit, das kostet Geduld, macht man so Abschiebeshows. Bisschen wie Trump. Das nächste ist, dass wir wie Trump sagen, wir schieben die Leute nicht nach Afghanistan ab, sondern in den Sudan. Und wir werfen sie am besten aus dem Flugzeug ab. Das ist noch effizienter. Da müssen wir nicht mal mehr landen.
Das Problem, das Sie beschrieben haben, ist ja real. Mit Migration in Schulen zum Beispiel. Mit einem, wenn man so will, Übermaß an Migration. Aber es gibt noch andere Probleme. Zum Beispiel das Gefühl, viele, die sagen, Moment, aber wenn jemand jetzt hier kein Bleiberecht hat, dann muss er doch das Land verlassen. Da muss doch der Rechtsstaat dafür sorgen, dass das Recht, das er sich gegeben hat, das der Gesetzgeber in den Parlamenten formuliert hat, auch vollzogen wird. Und wenn unablässig, anhaltend dieses Recht nicht vollzogen wird, noch nicht einmal symbolhaft vollzogen wird, dann macht das was mit dem Vertrauen der Menschen in den Staat. Das ist eine reale politische Folge, keine gute. Dann gehen nämlich die Leute zu jener Partei, die sagen, wir machen das mit einem Federstrich. Wir setzen sie alle in ein Boot und dann lassen wir sie irgendwie den Rhein runterschwimmen, bis sie in der Nordsee gelandet sind.
Aber das ist doch genau das, was Sie eben gesagt haben.
Moment. Und darum löst sich der Umstand, dass der Staat hier einmal anfängt durchzugreifen und daraus ja auch eine, wenn man so will, Folge von solchen Flügen machen will. Dieses Signal, und das ist, finde ich, das bessere Wort statt Symbol, dieses Signal geht nach innen. Achtung, wir greifen jetzt anders durch als bislang. Und es geht nach außen übrigens. Achtung, liebe Leute, wenn ihr wirklich keinen Anspruch auf Bleiben habt, dann werdet ihr dieses Land verlassen, notfalls in einem Flieger.
Aber das ist, ich weiß nicht, Sie sind doch ein kluger Mann und Sie machen doch Ihre Arbeit schon sehr, sehr lange und Sie verstehen doch in Wahrheit von den meisten Sachen, über die wir hier reden, inhaltlich und faktisch viel, viel mehr als ich, denn ich mache das sozusagen von außen. Aber die Zahlen kennen Sie doch. Wir haben in Deutschland 221.000 ausreisepflichtige Ausländer. Davon sind 179.000 geduldet und 42.000 sind unmittelbar ausreisepflichtig. Und wie viel haben Sie jetzt kurz abgeschoben und sagen, das sei ein totales Signal nach innen und nach außen? Das ist total gaga. Wenn ich Afghane wäre und mir diese Zahlen angucken würde, würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Schluss unter den Geduldeten lande und deshalb sowieso geduldet werde, oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich zwar ausreisepflichtig bin, aber zu den 42.000 gehöre, die man eben noch nicht rausgeworfen hat und wahrscheinlich auch nie rauswirft, ist so viel höher als die, dass ich zu den 50 gehöre, die jetzt abgeschoben wurden, dass es einfach totaler Quatsch ist, was Sie eben geredet haben. Und das wissen Sie und Sie reden ihn trotzdem und das checke ich nicht.
Augstein, Ihre Emotion in allen Ehren.
Ohne Witz,
man kann über das Ding echt emotional diskutieren. Tun die Leute von rechts oder rechts außen auch und manchmal muss man sagen, leider auch. Ich glaube, es wäre besser, einen kühlen Kopf zu bewahren. Aber sei es drum, ich nehme das ernst. Das Problem, das wir mit der Zahl und dem Maß von Migration und Zuwanderung, Flucht und Asyl haben, können Sie, darauf können wir uns, glaube ich, einigen, nur beheben, indem Sie an ganz vielen kleinen Schrauben drehen. Mal mehr, mal weniger, aber es sind immer viele kleine Schrauben. Das ist schon zu Ampelzeiten, ich finde, sträflich spät, aber immerhin geschehen, weshalb die Zahl der Asylsuchenden sich im ersten Halbjahr dieses Jahres im Vergleich zum ersten Halbjahr des vergangenen Jahres, noch zu Ampelzeiten, halbiert hat. Schlichtweg halbiert. Also all die kleinen Maßnahmen, die Sie einzeln verhohnepiepeln können oder für Symbolpolitik halten können oder so mit Wut überziehen können, wie Sie es gerade gemacht haben. Die einzelne Maßnahme bringt es natürlich nicht. Aber die Summe der kleinen Maßnahmen, die Summe der kleinen gedrehten Schräubchen, die bringt es. Und dazu, finde ich, zählt auch so eine Abschiebung. Und wegen Corona ist die Zahl der Abschiebungen drastisch gesunken und dann ist sie unter der Ampel halt nie wieder richtig gestiegen. Jetzt ist sie auf einem Level, langsam aber sicher, das aufs Jahr gerechnet, das Corona, Vor-Corona-Niveau wieder erreichen könnte. Ungefähr 20, 22, 23.000 Menschen, die dann eben außer Landes gebracht werden, obwohl sie längst freiwillig hätten gehen müssen. Es ist, noch einmal, ein Symbol dafür, dass dem Wählerwillen, wie er sich mehrheitlich niedergeschlagen hat, übrigens glaube ich auch bei der SPD mehrheitlich in der Wählerschaft so vorherrscht, Rechnung getragen wird. Dass man sagt, wir fangen mal wenigstens an mit den Straftätern.
Ich merke das schon, pass auf, das ist okay. Blume, ich merke schon, das ist jetzt keine Lässigkeit, das ist keine Kleinigkeit. Sie reden von Symbolen. Bei mir geht dies, durch mich geht dieses Symbol einfach glatt durch. Das ist das Problem. Ich kann das nicht mal nachfühlen, was Sie da sagen, weil ich sozusagen von dieser Zahl und von diesem Akt des Abschiebens überhaupt nicht beeindruckt bin. Ich hätte, also auch wenn ich ein Rechter wäre, machen wir mal andersrum. Wenn ich ein Rechter wäre und ein Ausländerfeind wäre und jemand wäre, der das Gefühl hat, der Staat handelt hier nicht, obwohl er es müsste, dann würde mich diese Zahl nicht nur nicht symbolisch irgendwie zufriedenstellen. Ich fände sie nach gerade lächerlich. Das ist nämlich das Problem. Das heißt, wenn Sie, und das ist sozusagen Teil dieses Dilemmas, in das Sie sich geben, weil Sie begeben sich in ein Rattenrennen, was Sie sowieso nicht gewinnen können. Wenn Sie schon so jemand sind wie Dobrindt und da so eine CSU-Abschiebeshow draus machen und sich dann damit brüsten, Sie haben 50 Leute abgeschoben, dann würde ich doch als Rechter sagen, ihr habt 50 abgeschoben, das ist doch lächerlich. Unter 500, unter 5000, weiß nicht, unter 50.000 müsst ihr mir hier gar nicht irgendwie ankommen mit eurer Meldung. Ihr komischen Lappen, ihr Halbgaren.
Augstein.
Soll ich noch weiterreden?
Nein. Es wäre dann um Kopf und Kragen ein wiederholtes Mal, ein weiteres Mal geschehen. Ich glaube auch, dass die Hardcore-AfD-Wähler oder Hardcore-Neonazis nicht zufriedenstellen auf diesem Wege. Schon recht. Möglicherweise geht es um diese Leute aber auch gar nicht, weil die gar nicht mehr zufriedenzustellen sind, durch gar nichts mehr nämlich. Es geht also vielleicht dann doch nur um jenen Randbereich, Teilbereich der AfD, aber auch, wenn man so will, anderer Parteien, die sagen, ich möchte gerne wieder sehen, dass mein Rechtsstaat mehr tut, als er bislang getan hat. Und zwar mehr tut, weil er es auch kann, wenn er es denn will. Und das ist doch der entscheidende Unterschied zwischen dieser Regierung, die will das jetzt, und der alten Regierung, die zwar gesagt hat, der Bundeskanzler auf dem Cover des Spiegel, jetzt wird hier im großen Maßstab einmal abgeschoben und dann ist halt nichts passiert. Und diese Regierung hat weniger angekündigt, wie ich finde, und macht das jetzt. Mal sehen, wie es weitergeht. Aber
Blum, entschuldigen Sie, wenn ich Sie da ganz kurz mal unterbreche und so. Aber eine Kleinigkeit habe ich noch. Vielleicht ist es jetzt gar nicht so ein großer Punkt, aber mir ist er doch wichtig. Gerade wenn hier Straftäter abgeschoben werden, das sind ja Leute, die haben in Deutschland Straftaten begangen, die wurden von einem Gericht ordentlich verurteilt und dann holt man die aus der Haft und schiebt sie ab. Das heißt, der Staat verzichtet auf sein Strafbedürfnis, auf sein Strafrecht und damit, ehrlich gesagt, auf einen wesentlichen Teil unserer, weiß ich jetzt auch nicht, Zivilisation, Rechtsordnung, Gesellschaftsordnung und so weiter. Und auch das ist mir so zu Trumpesk. Es ist so, wir machen so einen Kurzschluss irgendwie. So der ist jetzt zwar Straftäter, aber wir wollen ihn nicht haben, also raus mit ihm. Das ist so, warum wird der dann nicht eigentlich hier zu Ende bestraft, so wie er es verdient?
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Kann es sein, dass Sie da nicht vollständig informiert sind, Augstein? Also zum einen handelt es hier jetzt um Leute, die haben eine Straftat hinter sich und sind aber wieder auf freiem Fuß. Und man sagt aber trotzdem, du hast in einer Form gegen das Gastrecht und die Großzügigkeit des dich empfangenden Landes namens Deutschland verstoßen, dass du auch nach Verbüßung deiner Strafe einfach aus dem Land geworfen wirst, weil es dich nicht mehr beherbergen möchte und auch nicht mehr beherbergen muss. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe kam tatsächlich aus dem Strafvollzug, also aus dem Gefängnis. Aber wenn ich das richtig sehe, überwiegend, so war es zumindest bei früheren Flügen, Leute, die schon 2/3 ungefähr ihrer Strafe verbüßt hatten. Und dann sagt der Staat, es ist rechtsstaatlich möglich, abzuwägen, den letzten Rest auch noch verbüßen oder aber schnell außer Landes. Und rechtsstaatlich geben Recht und Gesetz und die Urteile her, zu sagen, nein, muss nicht voll verbüßt werden, sondern ab mit ihnen.
Mein zweites Argument und meine zweite Frage sozusagen ist, und dann nach Afghanistan, also was wirklich ein Höllenloch ist, gucken Sie sich an, wie die humanitäre Lage in Afghanistan ist. Und ich finde, ich merke schon, selbst wenn ich das jetzt sage, merke ich schon, wie vielleicht bei Ihnen oder bei vielen Hörerinnen und Hörern irgendwie schon die Ohren irgendwie so runterhängen und sagen, ja, und ist unser Scheißegal und so, der blöde Drogenhändler hätte sich vorher überlegen müssen und so. Ja, Leute, okay, kann man machen, ist dann aber auch schon wieder der AfD-Kurzschluss, denn das war ja gerade diese zivilisierte, liberale, demokratische Gesellschaft, die wir so gerne schützen wollen, gegen die Russen von außen und gegen Alice Weidel von innen, dass man eben sagt, ganz egal, wie sich jemand verhalten hat, er verliert eben nicht seine Menschenwürde, steht bei uns übrigens im Grundgesetz ganz, ganz am Anfang gleich drin, und deshalb schieben wir ihn eben auch nicht ab in ein Land, in dem ihm Folter droht. Oder Hunger oder ich weiß nicht, welche anderen Unbilden, vor denen die Leute ja mal geflohen sind. Das darf man ja nicht vergessen. Also wir begeben uns ein Stück weit unserer Menschlichkeit, wenn wir Leute dorthin abschieben. Es ist ja nicht Dänemark oder es ist nicht, sondern es ist halt Afghanistan.
Ich glaube, wir schützen die liberale Demokratie dann auch vor dieser Art zugewanderten, das Asylrecht ausnutzenden Straftätern. Auch, indem wir sie abschieben. Aber sie haben recht, das muss man gegeneinander abwägen. Und darüber hinaus ist die Frage, wenn Afghanen geflohen sind vor dem Bürgerkrieg, den es lang genug in ihrem Land gegeben hat, durch die Taliban und so weiter, dieser Bürgerkrieg jetzt aber beendet ist. Und ja, es haben in Anführungsstrichen die Falschen gewonnen, nämlich die Taliban. Aber er ist halt einmal beendet. Gibt es dann noch einen Grund, A, aus dem Land zu fliehen, beziehungsweise als Flüchtling aufgenommen zu werden? Und B, gibt es dann eigentlich noch einen Grund, nicht wieder die Leute zurückzuführen? Ich glaube nicht. Also, das ist bestimmt kein Land, in dem ich oder Sie leben wollen. Aber es ist zugleich offenkundig kein Land, aus dem wir die gesamte Bevölkerung aufnehmen müssen, nur weil es da halt nicht so zugeht wie bei uns. Und auch schon in dem Thema steckt übrigens auch der Übergang zu unserem nächsten Thema, der Geburtenrate und dem ziemlichen Tiefststand derselben in Deutschland. Nämlich, Zuwanderung brauchen wir ja, um unseren Lebensstandard, unsere Bevölkerungszahl und so weiter auf dem Niveau zu halten, das es halt braucht. Und die Geburtenrate reicht dazu bei weitem nicht aus. Wir brauchen also Zuwanderung, aber wir brauchen nicht diese Leute, die wir da gerade abgeschoben haben. Die Geburtenrate hingegen können Sie fast nicht erklären. Ich verstehe nicht, warum die Leute so wenig Kinder kriegen. 1,35 pro Kopf, ja. Pro weiblichem Kopf noch, im Jahr 2024. Das ist ziemlich nah beim absoluten Tiefstand. In Thüringen ist es sogar nur noch 1,24, in Baden-Württemberg ist es mehr, 1,39. Also da gibt es auch noch ein Binnengefälle in Deutschland selber. Gut, aber das ist doch krass.
Ja, also offensichtlich haben sich die Leute nicht an das gehalten, was seinerzeit Politiker wie Jürgen Rüttgers oder Roland Koch, man erinnere sich, das waren so die Rechtsaußen der CDU vor langer Zeit, empfohlen haben, Kinder statt Inder. Ja, das war praktisch im Jahr 2000, ein Vierteljahrhundert her. Und nein, die Leute haben halt zu wenig Kinder bekommen und kriegen immer weniger Kinder. Deshalb brauchen wir so viel Migration und deshalb ist die AfD auch die Sackgasse für Deutschland. Das jetzt mal nur nebenbei. Ja, warum kriegen die Leute so wenig Kinder, lieber Kollege Blome?
Wenn ich nur eine Zahl hinzufügen darf, Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit kriegen übrigens 1,23 Kinder und Frauen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, die in Deutschland leben, 1,84.
Erstaunlich. Könnte es unter, vielleicht sozusagen mit dem Bildungsstand der entsprechenden Frauen zu tun haben? Denk. Mann, Blume, jetzt tun Sie doch nicht so, als wären Sie irgendwie noch im Jahr 1955 hängen geblieben. Wir wissen doch alle, dass je gebildeter die Frauen sind, um die geht es ja hier in erster Linie, und je höher ihr sozialer Status ist, desto niedriger ist die Zahl der Kinder, die die kriegen. Punkt, full stop. Das ist ganz normal. Das war ja übrigens immer so.
Die Frage ist doch, warum?
Ja, warum? 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 Wer weiß, warum? Oh Mann, Blume, Blümchen. Pass auf, ich erkläre es Ihnen. Es ist überhaupt kein Problem. Fangen wir doch einfach mal mit der Frage
Bienen
an.
Bienen und Störchen an?
Bees do it. Birds do it. Even uneducated fleas do it. Jetzt habe ich mich schon wieder weggeschossen. Ach so, warum die Frauen keine Kinder bekommen? Das ist ganz einfach. Die Frauen kriegen keine Kinder, weil sie zum Beispiel nachher keine Kindergartenplätze haben. Eidet aus, weil es ist halt blöd, wenn sie irgendwie so arbeiten. Sie studieren praktisch als Frau, ja. So, dann machen sie einen Beruf und weil ihr Vater, so wie ich zum Beispiel meiner Tochter immer sagen, mach dich niemals finanziell von einem Mann abhängig. Du musst immer in der Lage sein, auf eigenen Füßen zu stehen, mein Kind. Dann sagt die Tochter, brave Tochter, so wie meine Tochter, ja, okay, Papa, mach ich. Studiert, ja, dann praktisch wird sie älter und so. Dann hat sie einen Beruf, hat auch vielleicht einen Mann, so alt ist meine Tochter, glücklicherweise noch nicht. Und dann sagt sie, okay, es ist soweit, komm, wir kriegen ein Kind. Und dann merkt sie, oh fuck, es gibt hier überhaupt gar keine Kindergartenplätze. Und die Kindergärten, die es gibt, da fällt dauernd die Betreuung aus, weil es viel zu wenig Betreuerinnen gibt und so. Und später in den Schulen geht es immer noch so weiter. Ich weiß nicht, unsere ganze Gesellschaft sozusagen erschwert das Kinderkriegen unnötig, wenn man bedenkt, dass wir Kinder eigentlich so dringend brauchen. Finden Sie nicht?
Augstein, ich will ja gar nicht bestreiten, dass das mit den Kita-Plätzen und Kindergartenplätzen alles andere als optimal läuft. Es ist deutlich besser läuft es übrigens als vor 10 oder 20 Jahren, als es noch überhaupt keinen Rechtsanspruch auf so etwas gab. Witzigerweise ist die Geburtenrate aber quasi parallel gesunken, derweil die Zahl der Kita-Plätze gestiegen ist. Jetzt können Sie sagen, dann ist immer noch nicht genug. Okay, aber dann erklären Sie mir, warum bei weniger gut verdienenden Menschen, weniger gut ausgebildeten Schichten oder Milieus trotzdem mehr Kinder zur Welt kommen als in diesen hochgut bestens ausgebildeten
Milieus. Das hatten wir doch eben, weil dort die Frauen immer noch in der traditionellen Rolle sind. Haben Sie das im Ernst nicht mitgeschnitten? Stellen Sie mir die Frage jetzt wirklich oder ist das hier so ein polemischer Podcast-Gag?
Nein, das unterstellen Sie jetzt den Leuten, dass sie, wenn sie etwas weniger verdienen, auch döver sind.
Nein, stopp. Polemik, aus, stopp. Das habe ich nicht gesagt und auch nicht gemeint. Das ist echt eine Unverschämtheit, lieber Herr Kollege. Döver bedeutet irgendwie doof kann ich und so. Ich rede sozusagen von Bildungsstatus. Wenn die Leute nicht auf der höheren Schule waren und nicht auf dem Gymnasium waren und nicht studieren, heißt das nicht, dass sie döver sind. Das heißt bloß, dass sie einen geringeren Bildungs- und Sozialstatus haben.
Ja, aber Sie unterstellen ihnen jetzt, dass sie quasi in alten Rollenbildern kuhblöd verhaftet sind, weil sie nicht besser gebildet sind. Wer sagt Ihnen denn, dass in diesen sozial vielleicht nicht bestens gestellten Milieus die Leute nicht hardcore arbeiten gehen, auch die Frauen hardcore arbeiten gehen, weil sie zwei Gehälter brauchen und trotzdem kriegen die mehr Kinder als am in Anführungsstrichen, okay, oberen Ende der Bildungsskala.
Was ist denn Ihre Erklärung? Ich habe Ihnen eine Erklärung gegeben, warum es so ist. Jetzt sagen Sie mir doch, was Sie sagen. Warum kriegen die dann mehr Kinder? Weil die irgendwie noch
ich mehr, glaube,
weil die mehr Liebe empfinden? Oder was wollen Sie mir jetzt erzählen?
Also ich habe im Spiegel ein tolles Interview gelesen mit einer Soziologin, die sich darum gekümmert hat, diverse Studien dazu gemacht hat. Die sagen, je höher das quasi das Bildungsniveau der Frauen ist, desto mehr klafft der realisierte Kinderwunsch, also wie viele Kinder habe ich am Ende wirklich bekommen, weg von der Zahl der gewünschten Kinder. Wie viel wollte ich eigentlich bekommen? Und das hängt damit zusammen, dass es halt sehr viel später beginnt mit dem Kinderkriegen als früher. Weil es sich, wie soll man sagen, vorher andere Prioritäten gibt. Und ich stelle diese Prioritäten nicht in Frage, denn es ist ja eine freie Entscheidung, es so oder so zu machen. Aber gesamtgesellschaftlich wird dann ein Problem draus. Wenn die Zahl der Kinder so gering ist, dass das Land einfach wegschrumpft.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt Orders laufen direkt über die Tradegate BSX, Europas liquideste Retailbörse. Voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die Tradegate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier Tradegate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Blume, ich glaube, da haben sie sozusagen mal die Wahrheit am Wickel. Na klar, ist es genau so. Das bedeutet, aber das ist ja ein gesellschaftlicher Fortschritt, dass die Leute sich selber näher kommen, dass die Leute sich selber besser entfalten und entwickeln können. Denn es macht sie auch glücklicher, es macht ihr Leben reicher und größer. Das ist so, Entschuldigung, das ist der Kern unseres westlichen Gesellschaftsmodells. Moment, ganz kurz, stopp. Wir müssen ja ausreden lassen, das sich ja erheblich unterscheidet von anderen. Man muss ja sagen, es gibt ja Gesellschaften und kulturelle Zusammenhänge, da ist es ja komplett anders. Das, was Sie da aber eben beschrieben haben, das macht den Westen aus. Und weil das so ist, weil jetzt kommt, sorry, was ist eigentlich los mit Ihnen? Haben Sie zu viel Kaffee getrunken? Jetzt entspannen Sie sich doch mal. Weil das so ist, wird sozusagen, und weil das die Nebenwirkungen ist, der Kollateralschaden des Fortschritts ist, dass Frauen sozusagen weniger oder später Kinder bekommen wollen, weil das ist sozusagen eingepreist in unser System. Und weil das so ist, ist die Verantwortung der Politik und die Verantwortung der Gesellschaft, es ihnen dann aber so leicht wie möglich zu machen und alles dafür zu tun, dass sie so früh wie möglich Kinder bekommen und dann so viele wie überhaupt nur geht, umso höher. Und da versagt eben unsere Politik sträflich. Und ihre einzige Antwort ist, na gut, wenn die Politik da so versagt, was soll's, dann müssen die Frauen halt zurück in die 50er.
Augstein, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt zu blöd. Niemand will zurück in die 50er. Und Sie haben recht, die Individualisierung ist ein Fortschritt. Aber ganz am Anfang Ihrer länglichen Einlassung haben Sie praktisch gesagt, weniger Kinder machen das Leben reicher. Und so kann man das sehen. Aber ich, mit Verlaub, sehe das halt nicht so. Und natürlich bedeuten Kinder weniger Planbarkeit, eine ganze Zeit lang weniger individuelle Glücksverfolgung und vielleicht sogar, mit Sicherheit auch Verzicht. Wenn Sie Kinder nur dann quasi in Ihren Lebensplan aufnehmen wollen, und so scheint es mir in manchen Milieus zu sein, nur dann aufnehmen wollen, wenn er den restlichen Lebensplan nicht erschüttert, der kommenden 3, 4, 5, 15 Jahre, dann werden wir natürlich immer weniger bekommen, Mann, Blume, von diesen Kindern.
Blume.
Und das halte ich für das gute Recht jeder einzelnen Frau auf diesem Planeten, damit wir uns ganz klar verstehen. Und schon erst recht hier bei uns. Und trotzdem müssen Sie mir doch zugestehen, dass das gesamtgesellschaftlich zu einem Problem addiert.
Ja, aber Sie sind so politikfern, ich verstehe Sie gar nicht, Sie reden irgendwie.
Naja,
so,
vielleicht können wir beides tun, noch mehr Kita-Plätze zu bauen. Ich glaube, dass es daran in Wahrheit nicht entscheidend scheitert, den Kinderwunsch zu verwirklichen, sondern vielleicht auch nochmal mehr an Mann und Frau übrigens, Frau und Mann, zu appellieren, nochmal einmal die eigenen Prioritäten neu zu setzen und neu zu sortieren.
Ja, aber Recherche hilft, lieber Kollege. London School of Economics Studie. Unverheiratete Frauen ohne Kinder sind die gesündeste und glücklichste demografische Gruppe. Diese Studie hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Dann amerikanische Unternehmensberatung Morgan Stanley prognostiziert im Jahr 2030 45% der amerikanischen Frauen zwischen 25 und 44 werden Single und kinderlos sein. Das bedeutet ja, da wenden sich offensichtlich größere Gruppen von Frauen ja nicht nur vom Kinderkriegen ab, sondern auch davon, mit Männern zusammenzuleben. Und das führt uns, natürlich ist auch ganz lustig, dass wir beiden zwei alte weiße Männer hier darüber reden, zum eigentlichen Kern des Problems, weil ich glaube ja sowieso, dass das der Kern des Problems ist. Das Problem liegt nicht bei den Frauen, wahrscheinlich liegt es nicht mal in allererster Linie bei der Gesellschaft. In Wahrheit ist das Problem ein Männerproblem, weil die Frauen heute so schlau sind zu checken, ehrlich gesagt, ich finde gar keinen Typen, mit dem ich Kinder so kriegen kann, dass das für mich sich gut ausgeht. Weil die Typen alle sagen, na klar, Schatz, ich helfe dir auch mal im Haushalt. Oder ey, natürlich nehme ich Elternzeit, also 3 Wochen, klar mache ich und so. Aber dann gehe ich wieder mit den Kumpels Golf spielen oder mache irgendwie eine Abteilung Karriere oder so. Und du wuppst das dann schon mit den Kindern praktisch und deiner Arbeit und dem Haushalt und so. Denn in Wahrheit ist es immer noch so. Das heißt, eigentlich haben wir vor allen Dingen ein Männerproblem. Weil sind wir beiden auch zu alt, um das noch zu lösen und so. Aber das ist schon kurios, dass sie daran komplett vorbeigucken. Dafür sind sie einfach blind. Sie Male, Macho, Chauvinist.
Sie Mann.
Sie Mann, sie.
Augstein, da kann ich nur antworten, oh Mann. Ich glaube, so simpel ist es dann auch nicht. Und ich frage mich tatsächlich, und auf diesem eher düsteren Ton will ich zumindest meinen Part hier beenden. Was machen all diese Frauen, von denen sie, und meinetwegen auch Männer, was macht eine Gesellschaft, wo so viele Menschen keine Kinder haben, keine Familien haben, die sich am Ende von Generation zu Generation umeinander kümmern? Das wird diese Gesellschaft am Ende des Abends zerlegen. Und jetzt geht die Frage an diejenige, nämlich Lorraine, die diese Gesellschaft ja in der nächsten Generation am Laufen halten muss.
Und retten muss.
Wie sieht das für dich aus, Lorraine?
Ob ich Kinder will?
Ja, da,
ja gut, Don Joe hast du ja schon.
Wie du das ganze Thema beurteilst, vielleicht erstmal so.
Also Männer sind schuld, finde ich, ist erstmal eine ganz gute Grundlage. Nein, aber ich finde es schon schwierig. Also ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich die Weltlage einen auch dazu bringt, vielleicht keine Kinder mehr in die Welt zu setzen, wenn es so ist. Und die Rente ist ja auch dein Thema. Meinst du, mein Kind wird irgendwie noch überleben, wenn sie so alt ist wie du?
Also das mit der Rente, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, ob das wirklich ausschlaggebend ist. Das andere, also die Sorge vor diesen ganzen Krisen und Kriegen und der Klimawandel und so weiter, das spielt wahrscheinlich wirklich eine Rolle. Andererseits halte ich auch das für eine Frage von, klingt blöd und alt, Haltung. Also glauben wir daran, dass wir das selber in den Griff kriegen und setzen darum auch Kinder in die Welt, die das dann nach uns auch in den Griff kriegen? Oder sagen wir, nee, das kriegt keiner mehr in den Griff. Und darum darf man da in diese verfahrene, aussichtslose Lage hinein auch niemanden mehr hineingebären, also niemanden mehr hineinstellen wie ein Kind. Das finde ich tatsächlich eine Frage der Haltung, ja.
Und wichtig ist natürlich auch, dass nicht alle Frauen Kinder kriegen können.
Ja, wobei mein Eindruck ist, wenn wir jetzt schon ernst sprechen, dass je später man das beginnt, desto schwieriger wird das.
Ja, aber dann kommen wir wieder auf die Geldfrage. Wie soll man das Kind ernähren, wenn man nicht vorher schon viel gespart hat?
Ach, irgendwie klappt das dann immer.
Ja, ich überlege mir das nochmal mit dem Kinderkriegen. Danke auf jeden Fall für eure guten Argumente. Aber man muss auch bedenken, wenn ich ein Kind haben sollte, dann werde ich nicht mehr am Wochenende unterwegs sein können, um als Lorraine von Augstein und Blome erkannt zu werden.
Aber Lorraine, das sind doch die Geschichten, die du später deinen Kindern erzählen willst.
Okay, überzeugt.
Tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.